euer deutscher Videospiel-Podcast. Der Podcast für Gelegenheitsspieler. Und hier ist euer Gastgeber. Hier ist Hobbs.
Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen Videospiel-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr uns wieder euer Ohr leitet. Und das hier ist die 73. Folge des ersten DVP, aufgenommen am 6. Februar 2008. Und mein Name ist Tobs und ich sitze heute alleine hier in einer kleinen Nebenhalle unseres Aufnahmekomplexes. Gestern, am 5. Februar, sollte eigentlich die Originalaufnahme laufen für die 73. Folge. Die Heiligen Hallen waren gut gefüllt mit vielen Mitarbeitern, mit Co-Moderator Broxy, mit unserem Gast Holle72, dem Game30-Moderator, der zum ersten Mal einen Besuch bei uns in den Heiligen Hallen abstattete. Und leider ist es aber nichts geworden mit der Aufnahme. Wieso, weshalb, warum? Das verraten wir euch in unserem Internet-Tagebuch, das ihr findet unter dvpblog.blogspot.com. Ja, und dann gingen wir alle ganz traurig nach Hause, aber nichtsdestotrotz am nächsten Tag Ärmel hochgekrempelt und haben wir gesagt, gut, dann muss der gute Hobbs alleine durch diesen Podcast führen, denn es gibt ein paar ganz interessante News von unserem Lieblingshobby Videospiele und damit fangen wir auch sofort an, gehen sofort in die Vollen und beginnen mit interessanten Zahlen zu Guitar Hero. Nun haben wir ja schon des Öfteren hier bei diesem Podcast über Guitar Hero gesprochen, gerade beim letzten Mal haben Broxy und ich noch eine kleine Rock-Session eingelegt. Aber es gibt wirklich etwas Neues und Interessantes, auch für die, die vielleicht von euch da draußen nicht so gerne Guitar Hero spielen. Und zwar, das finde ich sehr interessant, wurde jetzt eine interessante Zahl veröffentlicht. Mittlerweile hat man mit dieser ganzen Franchise Guitar Hero 1 Milliarde US-Dollar Umsatz gemacht. Wow, kann ich da nur sagen. Wahnsinn. Ja, über 14 Millionen verkaufte Exemplare sprechen eine deutliche Sprache, nämlich die Sprache, dass Guitar Hero zu den erfolgreichsten Videospiel-Franchises weltweit gehört. Und das Einzige, was mich jetzt nur ein bisschen wundert bei diesen Zahlen, ist 14 Millionen Einheiten, 1 Milliarde Umsatz. 14 Millionen Einheiten, 1 Milliarde Umsatz. Was kostet dann denn ein Exemplar, also ein Guitar Hero Spiel. Kommt das hin? Mit 60 Euro oder was? Könnt ihr mir da bitte, ist irgendeiner von euch da draußen vielleicht ein Mathe-Genie, der mir das nochmal erklären kann? Wie kann Activision 1 Milliarde Umsatz machen mit Guitar Hero, wenn sie in Anführungsstrichen nur 14 Millionen Exemplare verkauft haben? Ich verstehe es nicht ganz, aber vielleicht könnt ihr mir da draußen die Lösung verraten. Ich bin froh und wir warten auf eure geistigen Ergüsse. Noch eine tolle Zahl in Bezug zu Guitar Hero haben wir gefunden im Netz. Und zwar Guitar Hero 3 Legends of Rock ist ja erst seit wenigen Monaten im Markt und für die Wii erst seit wenigen Wochen. Schon wird um einen Nachfolger sich bemüht und so wie es aussieht, wird der nächste Guitar Hero Teil auf den Namen hören Guitar Hero Aerosmith Edition. Das haut natürlich schon mal die Rockfans von euch da draußen total aus den Stühlen, das kann ich gut verstehen. Guitar Hero Aerosmith Edition, das bedeutet natürlich viele, viele Songs von Aerosmith, aber nicht nur Aerosmith, sondern es werden auch Songs dabei sein von zum Beispiel Megadeth, Testament oder Metallica. Und das sind ja wohl alles drei wahnsinnige Namen, die mir persönlich gar nichts sagen, aber die Rocker hier gestern im Studio, Broxy und Holle, die waren total begeistert von dieser News, dass von diesen Megabands es wohl einen exklusiven Guitar Hero Titel geben wird, der sich nur mit diesen Songs beschäftigen wird. Was hat es jetzt mit der Zahl an sich, die ich angekündigt habe? Passt auf, es ist wie folgt, das Gerücht hält sich jetzt im Umkreis von Activision, dass Guitar Hero Aerosmith Edition, also der nächste Teil, der wohl zum Weihnachtsgeschäft 2008 rauskommen soll, auf der Graphic Engine 1 basieren soll, also auf der Graphic Engine des ersten Guitar Hero Teils, der ja nur für die PlayStation 2 erschien. Ja, diese Graphic Engine soll jetzt verwendet werden auch für die PS3 und für die Xbox 360. Warum geht man runter mit dieser Graphic Engine? Der Grund liegt auf der Hand. So wird vermutet, dass sage und schreibe 500 Songs auf dem nächsten Game Platz finden. 500 Songs, die man mit Guitar Hero Aerosmith Edition spielen kann. Da brauchen sie halt ein bisschen Platz, ein bisschen Ressourcen auf der DVD und sagen, dann geht's halt nur mit der ersten Engine von Guitar Hero 1. Wir haben das gestern hier in den Heiligen Hallen lange diskutiert, fragen uns, ob das Sinn macht, ob das überhaupt möglich ist, was ist mit GEMA-Gebühren, was ist mit Lizenzen für 500 Songs, da muss ein Spiel ja tierisch teuer werden, so vermuten wir. Zum Zweiten, gut, Guitar Hero ist nun eh nicht unbedingt ein Grafikhammer, aber die PlayStation 2 Version und jetzt die letzte für die Xbox 360, da sind doch schon Unterschiede und wer weiß, ob der Käufer da wieder zurückschrauben will. Für 500 Songs würde er es vielleicht in Kauf nehmen, aber ist das überhaupt realistisch oder ist das so eine Internet-Presse-Ente? Wir wissen es nicht, wir wissen nur, Guitar Hero bleibt in den Schlagzeilen, ist ein super erfolgreiches Franchise und wir verfolgen es natürlich hier interessiert beim ersten deutschen Videospiel-Podcast weiter, verlassen den Bereich Guitar Hero, bleiben aber beim Musikspiel und kommen zu Rock Band. Ihr wisst, Rock Band ist seit Oktober oder November in Amerika erhältlich, ist ja auch von den gleichen Machern, die auch Guitar Hero gemacht haben, also Harmonix, und wird über Electronic Arts gepublished und vertrieben und sollte eigentlich jetzt im ersten Quartal 2008 auf den europäischen Markt kommen, aber das wurde ja verschoben auf das zweite Quartal 2008 und jetzt haben wir hier beim ersten deutschen Videospiel-Podcast eine Insider-Quelle aus dem Hause Electronic Arts und dort ist man wohl sich schon einig, aber das ist noch nirgendwo veröffentlicht. Es ist also, wenn man so will, ein Gerücht, ich garantiere jetzt für nichts, es ist ein Gerücht, dass Electronic Arts sich in dieser Woche darauf geeinigt hat, dass Rock Band europaweit erst im September 2008 erscheinen soll. Wir werden natürlich jetzt gespannt in den nächsten Stunden, Tagen und Wochen gucken, was so in den Internetforen diskutiert wird zu diesem Thema. Wir aber glauben, Aufnahme 6. Februar, dass Rock Band wohl erst im September erscheint. Das wäre natürlich sehr schade, weil das ist natürlich ein Spiel, auf das wir uns alle freuen, auf Rock Band. Ein Spiel, wo man ja nicht nur eine Gitarre benutzen kann, sondern auch noch eine Bassgitarre, auch noch ein Schlagzeug und auch noch drauf singen kann. Also das, da geht's hoch her bei Rock Band und wir freuen uns alle drauf. Egal, wir würden uns natürlich freuen, wenn es noch viel früher kommt als September, aber so wie es aussieht, wird es wohl September werden für die Rocker unter euch. Rock Band erscheint dann für die Xbox 360 wie auch für die PlayStation 3 und von der PlayStation 3 gibt's auch eine ganz interessante News, die wir gefunden haben. Electronic Arts USA hat sich offiziell bei einer Pressekonferenz zu Wort gemeldet und hat gesagt, dass sie vermuten, dass die PlayStation 3 in Amerika wie auch in Europa weitaus besser verkauft werden wird 2008 als die Xbox 360. Sie glauben an einen späten, aber dennoch an einen großen Erfolg für die PlayStation 3. Und man rechnet voraus, dass man ungefähr alleine in Europa 5 bis 6 Millionen PlayStation 3 verkaufen wird in diesem Jahr, im Jahr 2008, während die Xbox 360 wohl nur so auf 2,5 Millionen noch kommen wird. Das heißt also, der Zyklus der Xbox 360 ist laut EA USA schon wieder am Abklingen und die andere Konsole, nämlich die aus dem Hause Sony, wird also ein Erfolg werden. Na, wir werden das natürlich verfolgen. Hier ganz interessiert als PlayStation 3 Besitzer. So ein Quatsch, wir besitzen eigentlich alle Konsolen hier beim ersten deutschen Videospiel-Podcast. Gehört sich ja auch so, wenn man einen Podcast über Videospiele macht und freuen uns natürlich über jeden Erfolg, egal von welcher Konsole. Dass die PlayStation 3 aber eine erfolgreiche Konsole werden kann, zeigt auch die nächste Nachricht, die ich für euch habe. Denn ganz tolle Erfolgsmeldung von den Jungs von Naughty Dog ist zu vermelden. Ihr wisst, Naughty Dog, die waren verantwortlich für diese unglaublich erfolgreiche Serie Jack and Dexter für die PlayStation 2 und sind jetzt die Entwickler von Uncharted, Drakes Schicksal. Und hier gibt's eine Erfolgsmeldung zu... ich habe nur Erfolgsmeldungen eigentlich hier in diesem Podcast, ist toll. Also, es gibt eine Erfolgsmeldung zu Uncharted und zwar wurden nach 10 Wochen schon über 1 Million Exemplare von Uncharted verkauft. Das über 1 Million Exemplare innerhalb von 10 Wochen ist ein Riesenerfolg, ein Riesenwert. Es gibt natürlich Titel, die diesen Wert locker überschreiten, wie zum Beispiel Halo oder irgendein Mario-Spiel. Aber man darf nicht vergessen, Mario oder auch der Master Chief oder was auch immer, die so mega, mega erfolgreich sind, die haben natürlich auch schon viele, viele Jahre auf dem Puckel, haben eine Fangemeinde sich erarbeitet und verkaufen natürlich von Folge zu Folge immer mehr Exemplare. Uncharted ist eine komplett neue Folge mit einem ganz neuen Charakter, mit einer ganz neuen Story, auf einer ganz neuen Konsole, die bisher auch schleppend verkauft worden ist. Und dass man ein Spiel entwickeln kann, das ganz neu ist, ein ganz neuer Franchise ist, exklusiv für die PlayStation 3 und trotzdem innerhalb von 10 Wochen 1 Million Exemplare verkaufen kann, das ist schon wirklich erstaunlich, wird der gesamten PlayStation 3 Community ziemlich viel Aufschwung geben und auch vielen Studios höchstwahrscheinlich den Mut geben, dass man sagt, wenn wir ein richtig geiles Produkt haben, und dann können wir das sogar nur PlayStation 3 exklusiv machen und verkaufen trotzdem genügend Stückzahl. Also ein Riesenerfolg eigentlich für die Jungs von Naughty Dog. Eine Fortsetzung ist natürlich geplant. Ob die zum Weihnachtsgeschäft 2008 erscheinen wird oder sie doch noch ein bisschen länger dauert, das können wir euch jetzt noch nicht sagen. Wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden. Ich habe eben gerade gesagt, wir hier spielen ganz viel mit allen Konsolen. Wir haben natürlich alle Konsolen, mobile Konsolen wie auch stationäre Konsolen hier in unserem Portfolio. Wir spielen etwas weniger mit dem PC, um nicht zu sagen fast gar nicht. Das hatte sich vor ein paar Jahren, also es gibt eine Spielserie, die haben wir immer geliebt, Trackmania. Ja, Trackmania ist so eine Spielserie, die haben wir geliebt, die haben wir auch immer gedattelt. Ansonsten spielen wir eigentlich nicht so viel PC-Spiele hier in unserer Gruppe des ersten deutschen Videospiel-Podcastes. Es gab aber noch eine Ausnahme, und zwar war das Zuma. Zuma, dieses Spiel von PopCap, die ja ein wunderbares Spiel entwickelt haben für Casual-Gamer, einfach zu kapieren, einfach zu spielen und trotzdem süchtig machend. Zuma gibt es ja auch schon seit längerer Zeit auch für den Xbox Live Marktplatz, aber immer noch, da sieht's toll aus, aber immer noch am besten zu spielen ist es am PC mit einer Maus, ohne Frage. Es ist ganz simpel, ganz leicht und trotzdem da am besten. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Weil wir eingefleischten Konsolenfans wieder momentan am PC gefesselt sind, fast unsere meiste Spielzeit am PC verbringen und das wieder mit einem Spiel von PopCap, wieder einem absoluten Casual-Game von den Machern von Zuma. Die haben was Neues draußen und es heißt Peagle. Wir glauben, es heißt Peagle. Einige hier in der Gruppe nennen es auch Peggle. Egal. Wenn ihr das Spiel noch nicht kennt, es ist unglaublich süchtig machen. Es ist komplett einfach und simpel, euch das jetzt hier zu erklären. Würde zu lange dauern. Spielt es einfach euch kostenlos mal im Netz an. Guckt euch das einfach mal an, es ist unglaublich einfach, simpel, man braucht wirklich nur eine Taste drücken und hat trotzdem so ein Suchtgefühl wieder. Ah, es ist unglaublich. Geht doch einfach in der Suchmaschine eures Vertrauens die Buchstaben P-E-G-G-L-E ein. Peagle, P-E-G-G-L-E. Ja, und dann guckt mal, was da rauskommt, dann findet ihr sicher einen Link zu, keine Ahnung, wem auch immer, zu Cap Pop vielleicht selbst oder zu irgendeinem anderen Spieleanbieter, der Peagle anbietet und guckt euch das mal an. Sehr, sehr cooles, einfaches, nettes Game. Nicht einfach, aber dafür ziemlich cool ist unser Spieleflirt, den wir jetzt für euch haben. Und gut, der ist auch grafisch ein bisschen aufwendiger als Peagle, zugegeben, aber ob er genauso süchtig macht, das erfahrt ihr jetzt.
You never get a second chance to make a first impression. Der erste DVP-Spieleflirt.
Und ich habe geflirtet in den letzten Tagen mit einem Spiel, das in diesen Tagen oder man kann auch sagen in diesen Stunden erscheinen wird. Und die meisten von euch, die diesen Podcast jetzt hören, die können es sogar sofort losgehen und kaufen. Denn Aufnahme dieses Podcasts ist der 6. Februar. Offizieller Starttermin in Deutschland ist der 8. Februar. Also es erscheint jetzt in diesen Tagen oder es ist in diesen Tagen erschienen. Die Rede ist von Devil May Cry 4, welches erscheinen wird für die Xbox 360 und für die PlayStation 3, das Ganze von Capcom und ja, es ist ein Hack-and-Slay-Spiel und wir haben uns die PlayStation 3 Demo-Version mal gezogen. Worum geht es bei Devil May Cry 4? Ich meine, Hörern eines Videospiel-Podcasts zu erklären, die jetzt schon wieder 14,5 Minuten diesen Podcast jetzt gehört haben, also euch da draußen zu erklären, was Devil May Cry ist. Ich glaube, das brauche ich nicht. Ja, Devil May Cry, coole Spielserie, exklusiv für die PlayStation 2 gewesen. Und eigentlich gab es nur ein richtig gutes Devil May Cry. Also so ein richtig gutes. Und das war das erste. Ja, das war das erste, das erschien, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, war es 2002...
Stefan, gib mir noch mal hier die Hintergrundinfo. War es 2002? Ich glaube, es war 2002. Aber ich gucke jetzt gern für euch nach. Wir haben ja hier uns gut vorbereitet. Devil May Cry. Nein, 2001. Ja, im Juli 2001 erschien Devil May Cry für die PlayStation 2. Das war richtig, richtig cool. Die Grafik für die damaligen Verhältnisse unglaublich geil. Ein Hack and Slay, wo man eigentlich nur auf ein paar Tasten gedrückt hat, aber es war tierisch groß, es war umfangreich und es hat immer Spaß gemacht, sich da durch Horden von irgendwelchen Ungetümen zu metzeln. War wirklich super. Dann kam im Jahr 2003 dann der lang ersehnte Nachfolger Devil May Cry 2 und das war schlecht. Ja, und Devil May Cry 3 erschien dann nochmal zwei Jahre später, 2005, und wir fanden den zwar, der sah gut aus, aber der war uns viel zu schwer. Da haben wir überhaupt gar keinen Bock drauf. Nach kurzer Zeit schon wieder weggelegt, das Spiel. Und jetzt also erscheint Devil May Cry 4 für, wie gesagt, für die PlayStation 3 und für die Xbox 360, und wir konnten, wie gesagt, die Demo-Version anspielen für die PlayStation 3. Die geht 10 Minuten, die ist zeitlich begrenzt. Ich habe das Ding fast dreimal gespielt, also ungefähr Spieleflirt dauert eine halbe Stunde, und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich dieses Spiel, glaube ich, nicht brauche. Es sieht sehr gut aus, mit Abstrichen. Also die Grafik ist schon ganz toll. Auf der PlayStation 3 sieht das wirklich super aus. Gestern, wie gesagt, hier im Studio bei der missglückten Aufnahme dieser Folge war Holle ja unser Gast, und Holle berichtete, dass auf der Xbox 360 die Demo Version realer aussah. Das sah jetzt bei der PlayStation 3 sehr aufpoliert aus, ein bisschen zu künstlich, fand er. Er fand also die Grafik bei der 360 ein bisschen realer und dadurch besser. Das ist natürlich eine Geschmackssache. Ich habe nur die PlayStation 3 Version gesehen und finde, die sieht schon sehr gut aus. Was mich immer so ein bisschen stört, ist diese blöde Kameraeinstellung. Ja? Das ist immer noch, wir haben immer noch diese halbstarren Kameras, wie wir es auch von der Resident Evil oder Silent Hill Serie kennen oder natürlich auch von Devil May Cry. Und ich finde, das ist so ein bisschen altbacken. Oder? Es ist so ein bisschen wie früher und muss irgendwie nicht sein. Gerade wenn unser Protagonist so ein bisschen an den Rand des Bildschirms geht und dann die Kamera sofort umschwenkt auf neues Bild, dann springt man meistens zwischen ein paar Bildern immer hin und her, und ich finde, da verliert man so ein bisschen die Orientierung. Auch die Gegner, finde ich, sehen, jedenfalls die, die wir jetzt gesehen haben bei der Demo-Version, irgendwie so ein bisschen albern aus. Ja, aber natürlich mit dem jungen Typen hier so ein bisschen über die wie heißt es denn, über dieses Szenario zu gehen und zu schießen und mit seinem Schwert rumzufuchteln, mit diesem unglaublich langen Schwert, das ist unglaublich, das bringt schon Spaß. Wenn ich sage, diese Kameraeinstellung ist ein bisschen oldschool-lastig, dann zählt das auch für die Abschnitte, wo man sich so ein bisschen durchmetzelt durch dieses Spiel, weil irgendwie immer wieder, wenn man in einen Bereich kommt, wo gleich neue Gegner auftauchen, dann erscheint so am Ende dieses Szenario ist immer so ein rotes Spinnenweben, so eine Art Spinnenweben. Man kommt also nicht weiter und man weiß, aha, wenn ich dieses rote Spinnenweben sehe, jetzt muss ich in diesem Raum, in dem ich jetzt gerade bin, gleich wieder mich rumschmetzeln, netzeln und prügeln. Und das tut man dann auch, und das tut man dann auch ganz flüssig. Der Protagonist, wie heißt der eigentlich? Habe ich mich nicht gut vorbereitet oder was? Ist das nicht wie heißt der? Wissen wir das jetzt eigentlich? Heißt er nicht Dante? Ich glaube, der heißt Dante. Prügel mich nicht, wenn ich jetzt falsch bin, aber ich glaube, der heißt Dante. Jedenfalls der Typ, den wir da spielen bei Devil May Cry 4, der prügelt sich und schlitzt und schleckst und schluckst sich natürlich ganz cool durch dieses Spiel. Laufen tut er immer so ein bisschen abgehackt, das gehört aber irgendwie auch zur Serie dazu. Die ganzen Hintergründe sehen natürlich toll aus, und ja. Also was mir gefällt an dem Spiel ist diese polierte Grafik, jedenfalls bei der PlayStation 3. Kann mir nicht vorstellen, dass es bei 360 so viel anders aussieht, aber egal. Das gefällt mir ganz gut, und natürlich, ja, man ist sehr cool. Ja? Also wenn man da so rum schnetzelt mit diesem Dante oder wie auch immer heißen mag, man fühlt sich schon groß. Ja? Also er ist schon sehr lässig, es ist schon lässig zu spielen, aber wer einmal Kratos gespielt hat, der weiß, was ein richtig cooler, lässiger Charakter ist. Dagegen kackt der natürlich so ein bisschen ab. Ja? Was mir nicht so sehr gefällt, ist generell dieses ganze Japano-Vampir-Setting. Das ist jetzt nicht so unbedingt mein Ding. Und auch diese Gegner sahen eher fast ein bisschen lächerlich oftmals aus. und mir fehlte jeweils bei den Demospielen auch so ein bisschen die Abwechslung. Man hat zwar jetzt irgendwie, kriegt man noch so eine extra Power in einen Arm, dass man irgendwie noch einen Zusatzdämon rufen kann, aber irgendwie ist das alles, wo man sagt, ja, das ist mal für eine Stunde ganz nett, vielleicht auch für zwei Stunden ganz nett, aber dass ich persönlich jetzt viele Stunden an diesem Spiel Freude habe, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Devil May Cry Fans und Fans dieses Hack-and-Slay-Genres werden mit Sicherheit mehr als einen Blick gucken müssen. Für die kann das wirklich ein heißer Titel sein. Für mich persönlich ist er das nicht. Ich hätte, wenn Holle nicht gestern hier im Studio gewesen wäre, nur 6 Punkte für Devil May Cry gegeben, weil er aber so begeistert ist und sich dieses Spiel auch sofort kaufen will, weil er sagt, das ist ein absoluter Hammer. Bin ich ein bisschen schwang gekommen und sage, okay, dann gebe ich jetzt mal 7 Punkte. Ja? 7 Punkte für das neue Devil May Cry 4. Und 7 Punkte hier vom ersten DVP, damit können sich die Jungs glücklich schätzen, glaube ich. Das ist noch okay, es ist jetzt kein Verriss, aber für mich jetzt unbedingt auch nicht so ein Muss. Ein Muss ist natürlich, euch jetzt noch schnell zu präsentieren, die aktuellen Top 10 der Woche für die 6. Kalenderwoche, die begonnen hat am Montag, den 4. Februar. Ich muss nur dazu sagen, für einige leider und für einige zum Glück werden wir diesen musikalischen Unterleger aufgrund von technischen Schwierigkeiten jetzt nicht unterlegen können. Ich lese sie also sozusagen einfach nur vor. Die Top 10 der Woche, powered by Game 30. Die 10 beliebtesten Spiele bei der Game 30 Community. Da finden wir in der aktuellen Kalenderwoche auf Platz 10 Halo 3 für die Xbox 360, auf Platz 9 FIFA 08 für die Xbox 360, auf Platz 8 Uncharted Drake's Schicksal für die PlayStation 3, auf Platz 7 Assassin's Creed für die Xbox 360 und für die PlayStation 3, auf Platz Nummer 6 Super Mario Galaxy für die Wii, auf Platz 5 Call of Duty 4 Modern Warfare für die Xbox 360, auf Platz 4 NHL 08, es bleibt kalt für die Xbox 360, auf Platz 3, eine kleine Überraschung, Ghost Recon Advanced Warfighter 2 für die Xbox 360, auf Platz 2 nur noch Guitar Hero 3 Legends of Rock, der Titel, der viele Wochen jetzt bei uns auf Platz 1 war, wurde abgelöst von einem Titel, der es jetzt geschafft hat auf die Pole Position, und das ist der richtige Ausdruck für ein Racing-Spiel. Burnout Paradise ist die aktuelle Nummer 1 bei der Game 30 Community für die 360 als auch für die PlayStation 3. Gut, das soll es gewesen sein hier vom ersten deutschen Videospiel-Podcast. Schön, dass ihr uns wieder, oder mir in diesem Fall, euer Ohr geliehen habt. Wir melden uns wieder, ich hoffe mal ungefähr in 14 Tagen, und dann hoffe ich auch, dass die technischen Probleme behoben sind. Bis dahin wünsche ich euch alles Glück dieser Welt beim Zocken. Ja, macht es gut da draußen. Und empfehlt uns weiter. Ja, Dankeschön. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.